Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Immobilienmarkt boomt. Wohnungen und Häuser werden teurer, so teuer, dass zuletzt fast 270 Milliarden Euro in den Kauf von Immobilien geflossen sind. Das ist ein neuer Rekordwert. Und das liegt nicht daran, dass mehr Wohnungen und Co. den Besitzer gewechselt haben, sondern es liegt an den hohen Kaufpreisen. Das schauen wir uns mal genauer an bis 5:30. Und in Sachen Gleichberechtigung holt Deutschland auf, ein bisschen, doch es bleibt noch viel zu tun. Und das gilt vor allem für Unternehmen, denn das Management ist noch immer eher männlich. Mein Name ist Sina Fründrich, willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. Seit März bleiben sie am Boden, die Boeing-Maschinen 737 MAX. Denn in Indonesien und Äthiopien waren zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt. 346 Menschen kamen dabei ums Leben. Die US-Luftfahrtbehörde hat eine Wiederzulassung des Fliegers für dieses Jahr ausgeschlossen und Boeing reagiert nun darauf und stoppt die weitere Produktion des Unglücksmodells. Und das hat nicht nur Folgen für Boeing, wie Mischa Erhard berichtet.
Wann die Produktion der Unglücksmaschine wieder anlaufen wird, ist unklar. Grünes Licht erwarten Beobachter aber nicht vor Februar oder März kommenden Jahres. Bislang hat Boeing die Produktion seiner 737 MAX nur leicht von 52 auf 42 Stück pro Monat reduziert, nun stehen die Bänder still. Dafür sind riesige Lagerhallen bei Boeing gefüllt mit rund 400 Flugzeugen.
Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich jedes Plätzchen zwischen den Werkshallen drumherum mit Flugzeugen vollgestellt ist. Was es kostet, Boeing macht keine Aussagen. Sie machen aber sehr wohl die Angabe, dass täglich Hunderte von Mitarbeitern damit beschäftigt sind, sich um diese Flugzeuge zu kümmern und die zu pflegen, damit man sie dann irgendwann wieder an die Kunden ausliefern kann.
Sagt Branchenanalyst Stefan Schöppner von der Commerzbank. Immerhin, durch den Produktionsstopp in der Fertigung der Unglücksmaschinen sollen im Konzern keine Stellen wegfallen. Bisher kostet die Krise wegen der Unglücksmaschinen den Flugzeugbauer schätzungsweise rund 9 Milliarden Dollar. Ernstlich gefährdet ist das Unternehmen aber nicht, meint Schöppner.
Davon gehe ich nicht aus. Die Liquiditätssituation bei Boeing ist im Moment ganz ordentlich. Boeing ist eine der Ikonen der US-Industrie, jetzt nicht der Informationstechnologie, da gibt es andere, aber der Industrie. Und alleine schon der Staat hat ein großes Interesse daran, dass es mit Boeing weitergeht.
Schon deshalb, weil von Boeing wirtschaftlich einiges abhängt. So sind nach dem Startverbot der 737er Maschinen im März Investitionen und Exporte in den USA spürbar zurückgegangen. Boeing hatte daran erheblichen Anteil. Fluggesellschaften mussten ihre Expansionspläne begraben und wiederholt ihre Flugpläne umstellen. Auch der europäische Tourismuskonzern TUI ist betroffen. Und dann hängen an Boeing natürlich viele Zulieferfirmen. Boeing hat aber ein starkes Interesse daran, seine Zulieferer während der anhaltenden Durststrecke nicht hängen zu lassen.
Das wäre für Boeing ganz schlecht. Boeing versucht genau diesen Kahlschlag zu vermeiden, indem es finanzielle Unterstützungszahlungen an die Zulieferer gibt, damit die eben weiter produzieren können und damit die Produktionskette nicht reißt. Wenn nämlich das passiert, ist ein Wiederanlaufen extrem schwierig und dann wieder mit extremen Risiken verbunden, dass das auch alles klappt.
1997 hatten Probleme in der Lieferkette zuletzt zu einem Produktionsstopp der 737 und 747 bei Boeing geführt. Schuld an der Krise heute ist mutmaßlich eine fehlerhafte Steuersoftware in den Maschinen. Deswegen, so Boeing-Chef Dennis Muilenburg in einer Kongressanhörung, stehe unter seiner Aufsicht nun die Sicherheit an erster Stelle.
First of all, my company and I are accountable.
Zuallererst, mein Unternehmen und ich sind verantwortlich. Ich glaube, die Verantwortung beginnt bei mir. Wir konzentrieren uns nun viel stärker auf Sicherheit und haben viele verschiedene Maßnahmen ergriffen. Sie alle sind wichtig und sie alle zielen auf mehr Sicherheit ab.
All of those accountability actions are important and all of them are focused on safety.
Zuvor allerdings hatten Zeugen das Unternehmen auch stark belastet. So seien Sicherheitswarnungen von Mitarbeitern in Bezug auf die Produktion der 737 MAX ignoriert worden. Der europäische Konkurrent Airbus schließlich wird wohl keinen großen Vorteil aus dem Boeing-Desaster ziehen können. Denn dessen Auftragsbücher sind voll. Und die Fluggesellschaften haben durchaus Interesse an zwei großen Flugzeugbauern, die preislich in Konkurrenz zueinander stehen.
Mischa Erhard über den 737 MAX Produktionsstopp bei Boeing. Die Regierungschefin, eine Frau. Auch an der Spitze eines DAX-Konzerns steht inzwischen eine Frau, bei SAP nämlich. Es verändert sich also etwas in Deutschland. Führungsetagen werden diverser. Aber noch immer bleibt viel zu tun. Das Weltwirtschaftsforum hat untersucht, welche Fortschritte es gibt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wenn es in diesem Tempo weitergehe, dann werde es noch etwa ein Jahrhundert dauern, bis die Gleichberechtigung weltweit abgeschlossen sei, heißt es in dem Report. Brigitte Scholtes hat sich das mal genauer angesehen.
Es hat sich einiges getan in puncto Gleichberechtigung, auch in Deutschland. In der Rangliste der Studie des Weltwirtschaftsforums hat es sich um 4 Plätze vorgearbeitet. Aber zu mehr als Rang 10 reicht es noch nicht. Und den hat Deutschland nur deshalb inne, weil in einigen Bereichen der Politik Frauen inzwischen recht gut vertreten sind. So sind 2/5 der Minister in Bund und Ländern inzwischen weiblich, aber immer noch sind nur knapp 1/3 der Sitze im Parlament von Frauen besetzt. In der Wirtschaft aber sind die Unterschiede größer, trotz der ersten DAX-Chefin, Jennifer Morgan nämlich, der Co-Vorsitzenden des Softwarekonzerns SAP. So verwundert es nicht, dass das Weltwirtschaftsforum rasche Schritte fordert, um die Geschlechterlücke bei Managementpositionen und Gehältern zu schließen. Denn dass dies den Unternehmen gut tut, das haben einige schon erkannt. So sagt etwa der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, Frank Sportolari.
Man macht sich dadurch wettbewerbsfähiger. US-Unternehmen wissen das. Es ist nichts, was einen irgendwie was kostet, sondern im Gegenteil trägt dazu bei, dass man seine Ziele erreicht.
Frauen stellten immerhin die Hälfte des weltweiten Talents, begründet der Initiator des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab die Forderung nach gleichberechtigter Einbeziehung der Frauen. Eine Forderung, die eigentlich so selbstverständlich ist, dass man nicht mehr darüber sprechen müsste. Das sieht auch Sigrid Nikutta so, die Chefin der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe, die von Januar an in der Deutschen Bahn die Frachtsparte leiten wird. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Solange es nicht völlig selbstverständlich ist, dass Frauen die gleichen Chancen haben, in diese Führungspositionen zu kommen, solange müssen wir darüber reden.
Frauen in Führungspositionen wie Sigrid Nikutta seien auch wichtige Vorbilder, meint Angelika Huber-Strasser, die bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG eine Studie zu Frauen in Führungspositionen initiiert hat.
Was wir ja brauchen, sind Role Models, dass sich auch junge Mädchen an positiven Frauenbildern orientieren können, an Frauen, die Karriere gemacht haben. Und ich glaube, diesen Impuls, den können diese Frauen setzen.
Das allein werde aber vorerst nicht reichen, glaubt BVG-Chefin Nikutta, auch wenn sie lange eine Quote nicht für nötig hielt.
Allerdings hat mich im Laufe meines Berufslebens der Optimismus verlassen, dass sich das von selbst regelt. Also sprechen Sie gerade mit einer echten Befürworterin der Quote, sowohl für Aufsichtsräte als auch für Vorstände.
Nicht nur der gleichberechtigte Zugang zu Führungspositionen ist jedoch von Belang. Die Voraussetzungen müssten sich auch ändern, fordert das Weltwirtschaftsforum. Die Lücke bei Gehältern und Einkommen müsse schneller geschlossen werden. Die beträgt in Deutschland insgesamt 21%. Es sind immerhin noch 6%, wenn man berücksichtigt, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, dass sie zum Teil geringer qualifiziert sind oder häufiger in Branchen mit niedrigerem Lohnniveau arbeiten.
Brigitte Scheutes berichtete: Wohnungen, Grundstücke, Häuser, wer kann, der investiert in Immobilien. In den vergangenen Jahren ist sehr viel Geld in diesem Bereich geflossen. 2018 waren es knapp 270 Milliarden Euro, ein neuer Rekordwert. Und das, obwohl gar nicht mehr Kaufverträge geschlossen wurden. 2/3 dieses Geldes ist in den Wohnungsmarkt geflossen. Und dort, wo es schon teuer ist, da steigen die Preise weiter an. So haben es die amtlichen Gutachterausschüsse ermittelt, die für ihre Berechnung Kaufverträge auswerten. Panayotis Gavrilis hat sich die Auswertung angesehen.
Wohnimmobilien werden teurer. In den größten Städten sind die Preise besonders stark angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht der Gutachterausschüsse in Deutschland hervor. Seit 10 Jahren wachsen die Umsätze auf dem Immobilienmarkt kontinuierlich an, sagt Anja Diers. Sie ist Vorsitzende des bundesweiten Arbeitskreises, der die Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse koordiniert.
Die durchschnittliche Steigerungsrate des Umsatzes beträgt in diesem Zeitraum gut 8% pro Jahr. Im Jahr 2018 wurden Immobilien im Wert von 269 Milliarden Euro umgesetzt. Damit hat sich der Geldumsatz seit dem Jahr 2009 in etwa verdoppelt.
Die Zahl der Kaufverträge ist dabei nicht gestiegen, sondern konstant geblieben. Die notariell beglaubigten Kaufverträge sind die Datengrundlage für die Erhebung, die alle 2 Jahre veröffentlicht wird. Etwa 1 Million Verträge werden bundesweit im Immobiliensektor jährlich abgeschlossen.
Eine leicht zu merkende Zahl, die in Verbindung mit dem gestiegenen Geldumsatz auf Preissteigerung hindeutet.
Von den Preissteigerungen sind laut Bericht die ohnehin schon begehrten Lagen besonders betroffen. Dabei zeigen sich regionale Unterschiede, so Diers. Im Süden und Westen Deutschlands wird am meisten Geld mit Immobilien umgesetzt. Begründung: Im Süden ist es am teuersten und im Westen wohnen im Verhältnis die meisten Menschen. Gemessen am Umsatz machen vor allem die Wohnimmobilien den größten Anteil aus.
Auf Wohnimmobilien entfällt im Jahr 2018 etwas mehr als 2/3, das sind 67% des Gesamtgeldumsatzes. Das sind 180,5 Milliarden Euro. Innerhalb der Wohnimmobilien liegen die Geldumsätze bei Eigenheim- und Eigentumswohnungen in einer vergleichbaren Größenordnung.
Spitzenreiter der Landkreis München. Dort kostete im vergangenen Jahr bei den Ein- und Zweifamilienhäusern der Quadratmeter knapp über 10.000 Euro. Auch im Ranking der teuersten Städte belegt München Platz 1 mit 9.500 Euro je Quadratmeter, gefolgt von Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart, wo der Quadratmeter halb so viel kostet. Bundesweit zahlt man für ein Haus im Schnitt 1.700 Euro je Quadratmeter, im Südharz zum Beispiel in Sachsen-Anhalt nur 490 Euro. Auch Bauland für Eigenheime ist teuer. In München kosten 500 Quadratmeter 1 Million Euro. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen hingegen nur 7.500 Euro.
Für die Investition, die für einen einzigen Bauplatz in München erforderlich wäre, bekäme man in Sonneberg 133 Bauplätze und somit den Grund und Boden für ein mittelgroßes Dorf.
Wer Grundstücke, Häuser oder Wohnungen verkauft oder kauft, auch um damit möglicherweise zu spekulieren, dazu gibt es keine Aussage, da die Kaufverträge anonymisiert verarbeitet werden. Interessant ist aber, dass vor allem im Osten im Bereich der Agrar- und Forstimmobilien die stärksten Preisanstiege zu verzeichnen sind. Seit 2007 haben sich Agrarflächenpreise dort verdreifacht. Zusammengefasst, der Druck auf den Wohnungsmarkt bleibt hoch. Die hohe Nachfrage und das fehlende Angebot wirkten dabei preistreibend. Derzeit sei nicht erkennbar, dass sich diese Entwicklung abschwäche. Mit einer Immobilien- oder Preisblase, die zu platzen drohe, rechnet man aber nicht.
Aus Berlin Panayotis Gavrilis. Wer ab Januar Päckchen und Pakete mit der Posttochter DHL verschicken möchte, der muss dafür mehr bezahlen. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer.
Im Schnitt werden die Preise für den Versand innerhalb Deutschlands um 3% angehoben. Grund dafür seien höhere Personal- und Transportkosten, hieß es von Seiten des Unternehmens. Unverändert bleiben laut Post nur die Preise für das Päckchen S sowie der Filialpreis für Pakete bis 5 Kilogramm. Auch unter der neu besetzten EU-Kommission von Ursula von der Leyen steht Deutschland wegen seines hohen Außenhandelsüberschusses in der Kritik. In einem Bericht der Behörde heißt es, die hohen Überschüsse im deutschen Außenhandel deuteten darauf hin, dass Staat und Wirtschaft zu wenig investierten und so ihr Wachstumspotenzial nicht ausschöpften. Das könne Konsequenzen für den Rest des Eurogebiets haben. Insgesamt will die EU 13 Länder, die hohe Schulden oder hohe Bilanzüberschüsse haben, darunter Deutschland, nun einer eingehenden Überprüfung unterziehen. Der Zeitplan für den Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg könnte sich verzögern. Weil der Kaufvertrag für das Fabrikgelände noch nicht fertig ist, hat der Finanzausschuss des Landtags eine für morgen geplante Sondersitzung wieder abgesagt. Der Ausschuss muss den Kaufvertrag absegnen, weil es sich bei dem Grundstück um Landeseigentum handelt. Zu den Gründen für die Verzögerung wollte sich der Ausschuss nicht äußern. Laut Bild-Zeitung gibt es Streit um eine Rücktrittsklausel für den Fall, dass Tesla das Projekt kurzfristig wieder aufgeben sollte. Der Finanzausschuss will den Kaufvertrag vor Weihnachten abschließen. Der Absatz an Pflanzenschutzmitteln in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Er sank um etwa 9% auf gut 100.000 Tonnen. Das hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt. Ein Grund für den Rückgang sei das trockene Wetter in 2018 gewesen. Zudem seien inzwischen viele Landwirte bemüht, den Einsatz solcher Mittel zu minimieren. Besonders stark, um rund 26%, sank dem Bundesamt zufolge der Absatz von glyphosathaltigen Mitteln, allerdings nach recht hohen Verkaufszahlen im Vorjahr. Die Deutsche Bahn öffnet ihr Glasfasernetz entlang der Strecken für Mobilfunkanbieter. Die Anbieter können ab sofort ungenutzte Teile der Kabelinfrastruktur anmieten, um dort Mobilfunkmasten anzuschließen und so auch entlegene Regionen leichter mit schnellem Internet zu versorgen, teilte der Konzern mit. Insgesamt verfügt die Deutsche Bahn über ein gut 18.000 Kilometer langes Glasfasernetz entlang der Schienen, das in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden soll. Die Einnahmen aus der Vermietung will die Deutsche Bahn nutzen, um eigene Digitalprojekte voranzutreiben.
Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer waren das. Es geht darum, den Kampf gegen den Krebs zu besiegen, wieder gesund zu werden. Aber es geht auch um viel Geld, denn eine Krebstherapie kostet bis zu 100.000 Euro. Rezepte sind für Apotheken, die die Infusion zubereiten, und auch für Hersteller sehr lukrativ. In und um Hamburg sollen Ärzte, Apotheker und Pharmamanager der Firma Cytoservice nun gemeinsame Sache gemacht haben. Sie sollen bei der Abrechnung von Krebsmedikamenten betrogen haben. Der Schaden könnte in die Millionen Höhe gehen. Heute nun gab es eine Großratsherr, mehr dazu von Ines Burkhardt.
Um Punkt 9 Uhr startete die Razzia in Hamburg und Umgebung. 420 Polizisten und 6 Staatsanwälte durchsuchten die Firmensitze von Cytoservice. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Herstellung von Infusionen für Krebstherapien. Auch Privathäuser, Arztpraxen, Apotheken und ein Krankenhaus wurden nach Informationen von Panorama durchsucht, insgesamt 47 Gebäude. Die Ermittlungen richten sich gegen 14 Beschuldigte, darunter Ärzte, Apotheker und 2 Geschäftsführer. Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt, weil sie dem Verdacht nachgeht, dass diese Apotheker durch finanzielle Vorteile versucht haben, Ärzte an sich zu binden. Ziel dahinter war, dass die Ärzte insbesondere Rezepte für hochpreisige Krebsmedikamente nur noch über die Unternehmen und Apotheken der beschuldigten Apotheker einlösen sollten.
Nach Recherchen von Panorama und Zeit Online soll die Firma seit mehr als 2 Jahren Ärzte bestochen haben. Mit Geld, teuren Autos oder mit schicken Praxiseinrichtungen. Im Gegenzug sollen die Ärzte dann ihre Rezepte für die Infusionen an eine Apotheke geschickt haben, die auch zum Firmenkonstrukt von Cytoservice gehört. Cytoservice hat also, so der Vorwurf, Ärzte bestochen, um an die lukrativen Rezepte zu kommen. Eine Krebstherapie kann bis zu 100.000 Euro kosten. Darum sind die Rezepte bei Apotheken und Herstellern so begehrt. In der Branche werden sie auch Pharmagold genannt. Das Geschäftsmodell von Cytoservice war möglich, weil Patienten bei der Krebstherapie das Rezept nicht ausgehändigt bekommen. Der Arzt leitet es stattdessen direkt an eine Apotheke seiner Wahl weiter, die dann die Infusion zubereitet. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, ist entsetzt über den Vorwurf der Bestechung.
Ganz wesentlich ist die Unabhängigkeit des Arztes und der freiberufliche Charakter, dass er sozusagen die medizinischen Entscheidungen trifft, so wie er es für richtig hält und sich dort nicht an ökonomischen Zwängen orientiert, beispielsweise an der Verordnung von teuren Medikamenten.
Die bestochenen Ärzte haben ihre Krebspatienten eventuell falsch behandelt, sagt Ludwig weiter.
Das heißt, dass Patienten möglicherweise Medikamente bekommen, die sie eigentlich nicht benötigen und der Arzt sie darüber natürlich nicht entsprechend aufklärt, weil er selber auch unter einem ökonomischen Zwang steht.
Allein der Techniker Krankenkasse soll, so die Recherchen, ein Betrugsschaden von mehr als 8 Millionen Euro entstanden sein. Die Staatsanwaltschaft Hamburg wirft Managern von Cytoservice, darunter die 3 Gründer der Firma, jeweils vor, Zitat, gewerbsmäßig und als Mitglied einer Bande gehandelt zu haben. Cytoservice war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
Aus Hamburg berichtete Ines Burkhardt. Wann ist eine Geldanlage nachhaltig? Die Antwort darauf, die kann sehr unterschiedlich ausfallen. Für die einen ist Atomkraft ein No-Go, weil unklar ist, welche Schäden durch Atommüll verursacht werden. Andere meinen, auch Atomkraft sei nachhaltig, weil sie die Emissionen senkt. Nachhaltig oder nicht, darüber wurde auch auf EU-Ebene diskutiert. Und jetzt haben sich das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten verständigt und eine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte gefunden. Das Ergebnis kennt Peter Kapern.
Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, klingt rundum zufrieden.
Diese Einigung bringt den Durchbruch für nachhaltige Finanzprodukte in Europa.
Und Valdis Dombrovskis, der zuständige EU-Kommissar, ein Mann mit dem Temperament einer Tiefkühltruhe, geriet sogar ins Schwärmen. Wir haben Geschichte gemacht, jubelte er nach der Einigung der Unterhändler. Die hatten sich nach langen Gesprächen auf Regeln für die sogenannte Taxonomie geeinigt, mit der festgelegt werden soll, was ein nachhaltiges grünes Finanzprodukt ist. Markus Ferber, Finanzexperte der CSU im Straßburger Parlament.
Es gibt eine große Nachfrage auf dem Markt für nachhaltige Finanzpapiere. Und wir wollen nicht, dass jedes Bankhaus, jeder Emittent seine eigene Definition macht. Deswegen macht es Sinn, eine europäische, klare Definition für nachhaltige Finanzprodukte zu erstellen.
Der Streit darum, welche Kriterien ein grünes Finanzprodukt erfüllen muss, hatte sich über lange Zeit festgefressen. An einem Punkt, der derzeit immer wieder die Kompromisssuche auf EU-Ebene erschwert. Es geht um die Frage, welche Form von Energieproduktion als grün gelten darf. Die Kohleverstromung nicht, das ist mittlerweile Common Sense. Aber um Gaskraftwerke und Atomenergie wird immer wieder gestritten. Etwa wenn die EU-Staaten festlegen wollen, welche Energieformen ihre gemeinsame Förderbank, die EIB, künftig noch finanzieren soll. Oder wenn die Regierungschefs wie beim Gipfel der vergangenen Woche darüber streiten, ob die Atomkraft als nachhaltige Energiequelle auf dem Weg zur Klimaneutralität gelten kann. Besonders umstritten war die Frage nachhaltiger Energieproduktion, aber im Streit um die sogenannte Taxonomie, also um die Klassifizierung von Finanzprodukten als nachhaltig. Sven Giegold zum gestern Abend gefundenen Kompromiss.
Dafür war entscheidend, dass die Atomkraft keinen Eingang in die Produkte nachhaltiger Investment findet, denn solche Produkte wären schlecht unverkäuflich und ökologisch sind sie auch nicht.
Künftig wird es 3 Kategorien nachhaltiger oder weitgehend nachhaltiger Finanzprodukte geben. Die Kohleverstromung kann in keine dieser Kategorien eingeordnet werden. Bei Gaskraftwerken hängt dies von der CO2-Bilanz im Einzelfall ab, also beispielsweise von der Beimischung von Biogas zum Erdgas. Teil des gefundenen Kompromisses sind auch die sogenannten No-Harm-Prinzipien. Die besagen, ein nachhaltiges Investment darf der Umwelt auch abseits der CO2-Bilanz keinen Schaden zufügen. Dieses Kriterium, so Sven Giegold, sorgt wegen der ungelösten Endlagerfrage dafür, dass AKW, obwohl sie kein Kohlendioxid ausstoßen, niemals als nachhaltige Investments anerkannt werden können. Die Grundsatzeinigung muss jetzt noch bis Ende 2021 in Detailregelungen für ein EU-Label für Finanzprodukte und für nachhaltige Anleihen umgesetzt werden. Und die spielen eine wichtige Rolle für den European Green Deal der neuen EU-Kommission. Denn ohne das Vertrauen privater Anleger wird die Kommission nicht die Billionensummen mobilisieren können, die notwendig sind, um Europa klimaneutral zu machen.
Eine einheitliche Definition für die nachhaltige Geldanlage, darauf haben sich EU-Staaten und das Europäische Parlament verständigt. Nachhaltige Geldanlagen, die sind ein Gesprächsthema, noch aber sind sie eher eine Nische, die allerdings jetzt auch von einer großen US-Bank entdeckt wird. Und damit kommen wir zum Börsenbericht mit Dorothee Holz. Frau Holz, wer will denn da einsteigen?
Goldman Sachs macht auf grün. Die Investmentbank will im nächsten Jahrzehnt 750 Milliarden Dollar in Nachhaltigkeit investieren, also einen echten Brocken. Darin enthalten sind Investitionen gegen Klimawandel, Beratungsdienste. Außerdem will die Bank keine Ölbohrungen in der Arktis, beziehungsweise Kohlekraftwerke mehr finanzieren. Das ist ein Signal für die ganze Branche, die sich natürlich davon auch neue Geschäftsfelder erhofft.
Schauen wir nochmal auf Boeing. Da wird die Produktion der 737 MAX-Maschine gestoppt. Das könnte auch die US-Wirtschaft gefährden. Welche Reaktion sehen Sie da?
Gestern ging die Aktie mächtig ins Minus um über 4,5%. Und auch heute gerät die Aktie noch unter Druck zu Handelsbeginn. Aber ist jetzt im Dow Jones ins Plus gedreht. Allerdings hat die Boeing-Aktie allein im Dezember 11% verloren.
Und mit Blick auf den deutschen Leitindex DAX, die Furcht vor einem harten Brexit, die ist wieder da.
Ja, eigentlich dachte man, das Thema sei jetzt gegessen auf den klaren Wahlsieg der Tories. Mit der Aussicht auf einen geordneten Brexit am 31. Januar haben ja die Märkte und auch die Wirtschaft ziemlich erleichtert reagiert. Das macht Johnson gerade wieder zunichte und erinnert damit fatal an Donald Trump. Johnson will ein Gesetz auf den Weg bringen mit einem Passus, der eine Verlängerung der Verhandlungen ausschließt. Bis Ende 2020 soll alles unter Dach und Fach sein. Ziemlich illusorisch, damit droht im schlimmsten Fall sogar ein harter Brexit. Das Pfund verliert deutlich an Wert und der DAX gibt 0,8% nach, fällt auf 13.295 Punkte. In New York ziehen die Dow Jones und Nasdaq allerdings leicht an.
In Europa wurden im November wieder mehr neue Autos verkauft. Sorgt das für Kurssprünge bei den deutschen Autowerten?
Nein, das kann man nicht sagen. VW und BMW-Aktien geben nach. Daimler-Aktien legen 0,5% zu. Die Zahlen sehen tatsächlich gut aus. In Europa stieg die Zahl der Neuzulassungen im November um 4,9%. Am stärksten war der Anstieg in Deutschland.
Schauen wir noch auf Mediamarkt und Saturn unter dem Dach von Seconomy. Und der Konzern, der hat keine guten Nachrichten für Aktionäre.
Tatsächlich nicht. Das Sanierungsprogramm der Mutter der Elektronikketten verschlingt viel, viel Geld. Deshalb gehen Aktionäre leer aus mal wieder. Die Dividende wird gestrichen. Die Aktien brechen um über 7% an. Also die Enttäuschung ist wirklich sehr, sehr groß.
Schauen wir heute mal gesondert auf Edelmetalle, denn Palladium wird immer teurer. Was treibt denn das an?
Der Palladiumpreis ist zum ersten Mal über 2000 Dollar gestiegen. In diesem Jahr hat sich Palladium schon um 57% verteuert. Ein Produktionsausfall in Südafrika ist aktuell der Preistreiber, aber auch die hohe Nachfrage der Autoindustrie.
Schauen wir noch auf Gold, Euro und Anleihen.
Gold sinkt um einen Dollar auf 1476 Dollar. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich um bis zu 90 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,30% und der Euro kaum verändert bei einem Dollar 11,55.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt Kultur heute. Mein Name ist Dina Fröndrich.